VUCA Blaster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VUCA Blaster. Mein Name ist Roscoe. Gemeinsam mit Manuel haben wir das Vergnügen, mit Carl Norton ein Gespräch zu führen. Wenn man seine Liste anschaut, pädagogischer Psychologe, Wirtschaftspsychologe, Fach- und Sachbuchautor zu Themen wie Anpassungsintelligenz, Keynote-Speaker, Moderator. Wir haben auch gerade ein Gespräch nochmal festgestellt, Schauspielausbildung im Hintergrund, Neugierforscher, bildet eine wunderbare Brücke zwischen Theorie und Praxis. Also die Liste ist sehr lang. Carl, aber vielleicht willst du da noch etwas ergänzen.
Oh ja, die Liste länger machen sozusagen. vielleicht ist eines, was man sich ja immer fragt, ist, warum machen die Leute so viel? Beziehungsweise wie passt das eigentlich zusammen? Und tatsächlich ist es so, dass mich schon während der Ausbildung und dann später auch in der Lehre an der Uni Köln immer interessiert und fasziniert hat, dieses Wissen auch weiterzugeben. Und das führte zum Beispiel dazu, dass ich mich gefragt habe, wie möchtest du eigentlich, dass die Studenten was mitnehmen? Jede Woche ein bisschen oder machen wir Erwachsenenbildung mit Erwachsenen? Und das ist dann tatsächlich auch das gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe immer am Wochenende mit denen gearbeitet und konnte deswegen natürlich viel intensiver mit denen arbeiten und viel mehr mitgeben, weil wir so einen viel längeren Zeitkorridor hatten. Und das Kuriose war, dass dann manchmal kamen im Folgesemester Studenten, die standen dann wieder da vor diesen Räumen und die sagten, es tut mir total leid, es ist ja schön, dass Sie da sind, es ist auch ein Platz für Sie da, ich kann Ihnen nur nicht noch einen Schein geben. Und der Student sagte, es macht nichts, macht einfach nur Spaß. Und das ist natürlich, also das ist eine Rückmeldung, die du haben willst. Also dem bisschen Geld brauchst du halt auch, aber tatsächlich ist das, warum wir in die Lehre gehen, weil wir möchten, dass andere Köpfe mit Wissen angefüllt werden. Und da hilft natürlich diese Mischung, die du gerade aufgezählt hast. Und das andere ist, dass wir immer uns die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich das, was wir wissen, anwenden? Weil es gibt ja ganz viel Forschung, die klar Grundlagenforschung ist, manchmal auch Forschung einfach, um Leute zu beschäftigen. Und wir haben uns gefragt, was ist, wenn wir Forschung so machen, dass wir direkt einen Benefit haben für die Lehrer, weil die haben wir natürlich viel ausgebildet, aber wir hatten auch Organisationspsychologen, Menschen, die heute in Personalabteilungen sitzen. Und genau das ist das, was mich heute noch antreibt und auch selber zum Forschen antreibt. Und zu jedem dieser Konstrukte, also wir haben damals angefangen mit dem Denken, das ist ja gut, wenn man erstmal denkt. Und da hatten wir natürlich als pädagogische Psychologen ganz viele Experimente zu, aber es gab halt keine wirklichen Messskalen. Und da fingen wir dann an und haben geguckt, ne, weil du kannst immer nur verändern, was du messen kannst, weil dann kannst du beweisen, dass es einen Impact hat, was du machst. Und das bezog sich dann später auf die Neugier. Und nach der Neugier fragten wir uns dann, gut, Neugier können wir zeigen, korreliert mit Innovationsverhalten, ganz besonders dem ersten Schritt, also Ideengenerierung, Originalität von Ideen. Wie ist es denn mit der Ideenumsetzung, also im Implementieren? Und da zeigte sich, dass Neugier zwar auch eine Korrelation hat, also es hängt zusammen, aber es hat keine Kausalität, also es bewirkt das nicht. Und es gab ein anderes Konstrukt, das nennt man so in der Fachsprache psychologisches Kapital. Das sagt sehr genau voraus, wie sehr eine Person eine neue Idee auch umsetzt, also implementiert in ihr alltägliches Leben oder in die Projektarbeit oder sowas. Und das war dann so der zweite große Bereich, zu dem wir geforscht haben oder zu dem ich auch veröffentlicht habe und eine Skala gecheckt habe. Und das haben wir noch nicht so genannt, sondern ich habe das dann Zukunftsmut genannt. Ist ein bisschen griffiger, wenn man so ein bisschen Wortkosmetik macht. Und dann war die nächste Frage, weil das sind ja zwei Dinge, Neugier und Zukunftsmut, wo es um das Gestalten geht. Und dann kam März 2020 und dann stellte sich die Frage, was ist eigentlich, wenn das Neue ungefragt auf uns zukommt? Und da zeigte sich sehr schnell so über Recherche im Bereich Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz, es gibt sowas wie eine Anpassungsfähigkeit. Und da gab es eben auch noch keine deutsche Skala, die haben wir dann auch wieder validiert, also dann auch in Fachzeitschriften veröffentlicht. Aber da hört die Reise eben nie auf, weil du willst ja auch, dass Menschen in Unternehmen, egal ob Mitarbeitende oder Führungskräfte, davon profitieren, was wir tun. Und das ist eigentlich das, warum all diese Dinge so gut zusammenpassen. Sie sind wie so ein Puzzle, das sich aber erst während meines Lebensweges die Teile schnitzt. Und deswegen fühlt sich das sehr homogen an, auch wenn das eine Liste ist, wo ich weiß, wann schläft denn der? Schlafen tue ich ganz normal.
Danke für diese Erklärung. Ich glaube, das gibt ein sehr gutes und rundes Bild, so wie du es beschreibst. Und ich glaube, das gibt ein besseres Verständnis für das, was du machst, wofür du stehst. Bevor wir da tiefer eintauchen, haben wir es zur Gewohnheit gemacht, dass Manuel ein paar Impulsfragen einfach unseren Gästen stellt. Daher übergebe ich an dich, Manuel.
Okay, dann fange ich mal an zu mischen hier. Und die erste Frage ist, wie definierst du Erfolg?
Oh, das ist eine schöne Frage. Denn wenn du einen Psychologen fragst, hat er natürlich 10 Antworten, weil es keine allgemeine Definition gibt. Und wenn es um mich persönlich geht, also nicht in meiner beruflichen Rolle, sondern in der persönlichen, dann ist es das, wenn ich auf den Tag zurückblicke. Und es gibt so Tage, die kennt wahrscheinlich jeder, da fragst du dich, was hast du heute eigentlich gemacht? Man ist so völlig verwirrt und zerfasert. Und das finde ich, ist ein nicht erfolgreicher Tag, weil ich habe kein schönes Gefühl am Ende des Tages bezogen auf das, was ich getan habe. Und wenn ich das gegenteilige Gefühl habe, wenn ich also die Rechner ausschalte, aus dem Studio in diesem Fall hier rausgehe und sage, ich habe das gemacht und das, und dann hatte ich diesen Podcast und eben habe ich noch ein Konzept vorgestellt für eine Veranstaltung. Das war schön. Es hat Spaß gemacht, es war fokussiert und das war ein erfolgreicher Tag. Und ich glaube, Erfolg so runterzubrechen auf so eine Einheit wie so ein Arbeitstag, wenn es jetzt um beruflichen Erfolg geht, dann ist der Erfolg auch handelbar. Und dann kannst du auch irgendwann sagen, die Woche war erfolgreich, weil sie bestand zum großen Teil aus erfolgreichen Tagen. Nicht nur, aber zum Erfolg gehört ja auch, dass du was lernst aus den Dingen, die nicht erfolgreich waren. Und wir waren gerade gestern, ich habe ein Startup mitgegründet, das macht was ganz anderes, aber ich bin wieder der Psycho-Onkel, wie immer. Wir beraten Banken und Sparkassen dabei, wie sie digitale, regionale Ökosysteme aufbauen. Müssen wir auch gar nicht vertiefen, weil was passiert ist, ist, wir hatten ein Gespräch mit jemandem und das war einer von diesen Gesprächspartnern, wo man sich fragt, warum eigentlich führst du dieses Gespräch? Und das hätte ein sehr unerfolgreicher Tag werden können. Und wir haben uns aber die Zeit genommen, zu dritt dann noch so ein bisschen zu reflektieren, was ist da passiert, wie hast du das wahrgenommen und was nehmen wir eigentlich so daraus mit? Und das Schöne ist, und vielleicht tauchen wir da auch noch nachher ein, in so Techniken, wie man auch diese Lust am Kennenlernen von Menschen, die auch nicht so auf deiner Wellenlänge sind, wie man die sich erhält, ist, sich zu fragen, was nimmst du aus dem, was nicht gut gelaufen ist, eigentlich an Positiven mit? Dann ist das Leben keine Gerade, es ist aber auch kein Kreis, kein Teufelskreis, sondern es ist eine Spirale, wo du immer wieder etwas Neues mitnimmst und das weiterentwickeln kannst. Und das hat das gestern doch noch zu einem sehr erfolgreichen Tag gemacht, weil wir haben sehr viel über uns gelernt durch dieses Gespräch. Und das, finde ich, ist sehr erfolgreich, wenn man etwas über sich lernt und das Gefühl hat, dieser Tag hat dazu beigetragen, der Mensch zu sein, der ich sein wollte.
Eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Ich kenne das so ein bisschen aus diesem 6-Minuten-Tagebuch, dass man immer so auch reflektiert den Tag, was war positiv, was mache ich nächsten Tag besser. Also diese Reflexion.
Ja, stimmt. Das sind die dankbaren 3, nennen wir das. Man sollte immer so 3 Dinge, dann geht es sogar in 2 Minuten. Wir nennen das immer so, ist ja Hygiene, ist ja ein riesengutes Stichwort, ne? Das ist sozusagen Optimismus-Hygiene. Und wirklich 3 Dinge, für die man an diesem Tag dankbar ist, aufzuschreiben. Und ich habe das mit meiner Mutter gemacht. Mein Vater ist Anfang des Jahres verstorben. Es war auch nicht überraschend. Also wir waren alle darauf vorbereitet. Aber trotzdem ist dann seine Frau natürlich plötzlich in einer ganz anderen Situation. Und genau in dem Moment haben wir das gegeben. Und das hat tatsächlich, weil das war ja auch noch Winter, auch keine so schöne Zeit und auch noch so eine stärkere Corona-Zeit, das hat wirklich Energie freigesetzt und Zuversicht. Und diesen realistischen Optimismus, dass man merkt, man ist doch noch Herr dieser Situation. Genau. Also ich mache es nicht ganz so strukturiert, sondern ich gucke eher so zurück. Ha. Und wenn ich mich daran erinnern kann, was ich gemacht habe, ist schon ein gutes Zeichen.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Eine gute Frage, die du zuletzt gehört hast. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht die Frage davor von mir, aber.
Das war ein bisschen einfach. Eine gute Frage, die ich setze, war eigentlich eben. Also ich hatte eben noch diese Vorstellung eines Konzeptes für eine Veranstaltung. Und da haben wir dann gespielt mit einer Szene aus Matrix, diese rote und die blaue Pille und sowas. Und das ist ein Technologieunternehmen und die machen Batterien, also die machen was ganz anderes. Und ich habe denen das so vorgestellt, um diese Dualität von Welten, ne, gute Welt und nächste Welt und so ist die Kundenwelt jetzt und so weiter. Und da war die Frage, wie sind Sie denn darauf gekommen? Und das fand ich eine total schöne Frage. Warum? Weil sie den Dialog eröffnet. Und das ist solche Fragen, dass man wirklich wissen will, was hat der eigentlich im Kopf gehabt, dass der mit so einer Idee, Antwort, Lösung um die Ecke kommt. Das finde ich ist eine der schönsten Arten zu fragen. Und wenn das dann auch noch so dieser Unglaube, wie sind Sie denn darauf gekommen? Dann ist das ja eigentlich schon fast ein Kompliment, so eine Frage. Weil die sagen so, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Und ja, da habe ich meinen Job richtig gemacht. Das fand ich eine gute Frage eben.
Ja, schön, ja. Wenn man dann auch gut darauf antworten kann, dann...
Ja, das stimmt.
Man denkt, okay, weiß ich nicht.
Nee, ja, aber das ist ja auch cool eigentlich. Ne? Weil wenn die sagen, wie sind Sie darauf? Keine Ahnung. Wenn ich das mal analysieren könnte, wie ich auf sowas komme, dann wäre ich einen Schritt weiter. Fragen Sie mich noch ein bisschen mehr.
Okay, dann die nächste Frage und die letzte Check-in-Frage wäre, was gibt dir Kraft, mit Herausforderungen und Widrigkeiten umzugehen?
Oh, das ist auch eine, wo man natürlich sehr schnell professionell darauf antworten würde, mit Coping und all diesem ganzen Kram, den wir natürlich kennen. Aber wenn ich so schaue, wie ich tatsächlich damit umgehe, also zum Beispiel gestern, dann ist einer der wichtigsten Faktoren, um damit gut umzugehen, sind andere Menschen. Denn wir vergessen in solchen Momenten, wo es uns nicht gut geht, weil es ja uns gerade nicht gut geht und das wirft uns so nach innen, in dieses innere Erleben von unschönen, aversiven Dingen, wirft uns das ganz weit weg von Menschen, von den anderen. Und dazu merken, du bist nicht allein, sondern da ist ja gerade jemand, auch jemand anderes und der ist erreichbar und ähnliches. Das ist so einer der stärksten, wie soll man sagen, der stärksten Hebel. Also es gibt so etwas in der Psychologie, das nennt sich psychologische Flexibilität. Es ist also wirklich die Fähigkeit, unter Anspannung im Hier und Jetzt zu bleiben und kraftvoll zu handeln und sowas. Und wenn ich das Leuten erkläre, dann spreche ich immer von einer Waage. Und eine Waage hat ja logischerweise zwei Seiten. Und die eine ist so die rote in diesem Fall, wo dann dieses, oh Mann, ey, was ist denn das für ein Typ? Und oh, ich komme hier nicht durch und unser Sales Pitch versagt. Und also diese Waage-Schale, die ist rot, weil die füllen wir von selber mit diesen nicht hilfreichen Gedanken und Gefühlen. Und diese grüne Waagschale zu füllen, zum Beispiel durch das Gespräch mit anderen Menschen, das ist das, was uns ganz oft fehlt. Und es gibt genügend Forschungen zu, das nennt sich die Social Baseline. Also so eine Art soziales Grundrauschen, das wir als Spezies in unserem Leben brauchen, um auch mental gesund zu bleiben. Und das zeigt sich in der Forschung, dass das eben auch in solchen Momenten eigentlich das stärkste und schönste Korrektiv ist oder eben Gegengewicht in dieser Wagenmetapher. Und deswegen ist das, was ich am liebsten und am ehesten dann in Anspruch nehme.
Das war wahrscheinlich auch so in den letzten Jahren, wo man den direkten Kontakt natürlich in Corona-Zeiten schwierig war, aber mittlerweile geht es ja wieder.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, ich meine, mir ging es ja auch so, ich lebe ganz viel davon, auch beruflich mit anderen zu tun zu haben. Und ich stand immer auf einer Bühne oder ich war in einem Raum und habe entweder Studenten oder Führungskräfte Wissen mitgegeben und das war, bums, war es aus. Und dann gab es sofort dieses Social Distancing. Und das war dann relativ früh, weil wir natürlich dann alle sehr viel am Rechner saßen, dass ich so mit Kollegen von der Harvard-Uni im Kontakt war. Und die haben das sehr schnell umgedreht und haben das Distant Socializing genannt, um dieses soziale Grundrauschen nicht zu verlieren. Aber es ist halt jetzt über die Distanz. Und wir waren auch sehr schnell dabei und haben einfach einen Zoom-Call permanent offen gehabt. Da hast du nicht immer reingesprochen, so wie wir jetzt so fokussiert, sondern der war einfach da. Die anderen konnten dich sehen und die konnten auch so, hallo, immer dich irgendwie kontaktieren. Und dieses Informelle konnte man so ein bisschen retten in diese erste Zeit dieser völligen Orientierungslosigkeit für viele.
Okay, ja, dann vielen Dank für die Beantwortung der Check-in-Fragen. Dann wollen wir in das Thema reinstarten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da am besten reinstarten. Also es geht ja um das Thema Neugier, auch Neugier in Unternehmen. Also vielleicht auch erstmal, kann man Neugier definieren? Was ist Neugier für dich? Vielleicht auch aus so einer wissenschaftlichen Sicht. Und genau, erstmal die Frage vielleicht.
Ja, also auch eine sehr gute Frage. Denn tatsächlich, wenn du so 10 Leute fragst, auch wenn du 10 Neugierforscher fragst, jeder gibt dir so ein bisschen eine andere Zusammenfassung von seinem Verständnis. Und das Verständnis hat sich auch entwickelt. Eigentlich kommt das ja alles so aus den 70er Jahren ungefähr, sagen wir mal, zumindest in der modernen Psychologie. Und da gab es so zwei große Konstrukte. Das eine war so die Neugier und das andere war die Motivation. Und die hatten so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Motivation hatte das bessere Marketing. Und deswegen haben wir dann ganz viel gelernt über intrinsische und extrinsische Motivation. Und heute fragen wir uns, gibt es das überhaupt? Wo kommt das her? Was kann denn extrinsisch sein, was nicht in dir drin ist? Ganz anderes Thema. Aber deswegen war die Neugier dann so ein bisschen verloren gegangen. Und damals war Neugier etwas, was sehr stark von außen ausgelöst wurde. Wenn du also einen Reiz hast oder was, ein Erlebnis oder eine Situation oder ein Tier oder was weiß ich, wo du sagst, was ist das denn? Und dann guckst du. Und der zweite Schritt war dann, sich so ein bisschen mehr hinzuschauen, zu fragen, ist das vielleicht eine Persönlichkeitseigenschaft? Ist das eine Persönlichkeitseigenschaft mit einer Definition, wie Neugier ist, wenn Menschen sich aktiv auf Neues zubewegen, die Welt entdecken wollen, explorieren wollen, Menschen kennenlernen wollen? Und das ist auch eine gängige Definition, aber sie trifft nur noch eine Dimension. Also wir können für die berufliche Neugier inzwischen vier Dimensionen nachweisen, die alle zusammengehören, aber eigene Facetten von Neugierverhalten erklären. Und die zweite, und deswegen erzähle ich das, ist quasi das, die Rückseite dieser Entdeckerfreude. Und die nennt man im englischen Original Deprivation Sensitivity. Das wäre direkt übersetzt sowas wie die besondere Feinfühligkeit für den Mangel. Und deswegen nennen wir die im Deutschen auch den Antrieb durch Wissenslücken. Das heißt also, hier geht es nicht darum, dass das, ach cool, was ist das denn? Sondern dass du fragst, scheiße, wie geht das? Lass mal ausprobieren, keine Ahnung. Und du kannst nicht ruhen, bevor du nicht eine Lösung gefunden hast. Das ist also das Gegenteil von Entdeckerfreude, das ist mehr so ein Wissenslückenfrust. Und tatsächlich auch ist er mit einer anderen Stimmungslage behaftet. Die Leute sind nicht ganz so fröhlich und lustig, sondern die sind halt sehr fokussiert und auch manchmal so ein bisschen herabgestimmt, weil die halt, denen fehlt was. Und dementsprechend, wenn die dann die Lösung finden, die gehen ja auch auf die Suche nach der Info, nach der neuen, dann gibt es so ein Gefühl der Erleichterung. Und diese beiden Facetten sind schon so unterschiedlich, dass du die schon kaum noch unter eine Definition kriegst. Und dementsprechend ist Neugier natürlich per se das sich auseinandersetzen mit Unbekanntem und Neuem, aber es gibt halt verschiedene Wege, sich dem zu nähern. Und die eine Dimension, die sowohl in der privaten als auch in der beruflichen Neugier eine extrem wichtige Rolle spielt, vermutet man da gar nicht. Und das ist so die vierte Dimension, ist die Anspannungstoleranz. Und die hat einen Grund, warum die so wichtig ist. Wann immer wir uns den Neuen zuwenden, egal ob das ein neuer Workflow in der Software ist, ein neuer Wein oder das erste Mal, dass ich herzhaft in ein Stück Pansen beiße, dann gibt es immer so diesen Moment, wo du denkst so, wie das wohl ausgeht. Und da bei diesem Zweifel, dieser Sorge, dieser Unsicherheit weiterzumachen, das schaffen halt Menschen mit einem gewissen Grad an Anspannungstoleranz. Also die das aushalten können, dass sie nicht wissen, was passiert. Und wie wichtig das ist, haben wir mal versucht, in einem Satz zusammenzupacken. Und der ist, du wirst niemals eine neue Frage stellen, wenn du Angst vor einer neuen Antwort hast. Und deswegen merkt man so, Neugier ist plötzlich auch etwas, was definitorisch den Umgang mit dem Ungewöhnlichen und dem emotionalen Umgang damit auch noch beinhalten muss. Jetzt bin ich noch eine Dimension schuldig, die kommt nachher. Wir wollen ja auch die Neugier der Zuhörer aufrechterhalten.
Genau, das wollte ich gerade noch fragen, die dritte Dimension. Aber vielleicht lassen wir es erst mal.
Ja, die könnte noch.
genau, ist dann diese vierte Dimension, das, was eigentlich auch so auf diese VUCA-Welt, was man da am meisten braucht oder die anderen dazu auch noch oder was ist da so die?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn du so siehst, VUCA, egal ob VUCA oder Barney, also wo auch welches Gerüst man auch immer nehmen will, um die Welt zu erklären, wie sie ist, dann gibt es also sehr vieles, wo du dich diesem U irgendwie stellen musst, also dem Ungewissen, wo du sagst, keine Ahnung, Uncertainty. Und da brauchst du natürlich zum einen den Drang, Wissen zu sammeln, um Ungewissheit zu vermindern. Und du brauchst die emotionale Stabilität, um dich dem zu stellen, dass du das nicht weißt. Oder dass du vielleicht einen Vorschlag hast, wo jemand anders sagt, Junge, wir sind agil unterwegs, ja, iterative Schleife hat verloren, raus mit den Dingen, morgen fangen wir neu an. Das heißt, da hast du schon zwei Dimensionen. Und wenn es volatil ist und komplex, dann fragst du dich natürlich permanent, was ist jetzt die fehlende Info? Also was brauche ich noch? Was kann ich weglassen? Und damit bist du bei diesem Antrieb durch Wissensmangel. Und diese vierte Dimension, die ist tatsächlich ein großer Unterscheider zwischen der, sagen wir mal, privatweltlichen Neugier, die hat einen etwas anderen Dimensionscluster, und der beruflichen. Und diese berufliche hat eben vier Dimensionen. Da ist diese mittlere, ist die Offenheit für die Ideen anderer. Und wenn man die jetzt sich so anschaut, das erste ist Entdeckerfreude, das zweite ist Antrieb aus Wissensmangel, das dritte ist diese Offenheit für die Ideen anderer und das vierte ist die Anspannungstoleranz. Dann fragt man sich, wie kommt man eigentlich darauf? Und die Antwort ist relativ einfach, so wie man in der Psychologie Konstrukte entwickelt. Also man hat eine Hypothese, was macht einen Menschen aus, der neugierig ist, also der dieses Verhalten an den Tag legt. Das versucht man in Sätze zu gießen und die testet man dann. Und der Rest ist Statistik. Also das ist dann nicht mehr könnte sein oder ach ja, finde ich schön, sondern das sind dann Zahlen, die kannst du nicht mehr so wirklich biegen. Und da zeigte sich in den Jahren, die wir jetzt diese berufliche Neugier als Tool entwickelt haben, dass diese Offenheit für die Ideen anderer, also dieser mentale Perspektivwechsel extrem wichtig ist, um vom Wissen anderer zu profitieren. Und dieser Perspektivwechsel, der wird ja viel eingefordert, ist schon echt eine binsige Weisheit, aber der ist für den Kopf echt schwer. Weil der denkt sich halt wirklich meistens so, meine Idee ist super und deine Idee ist deine. Und das zu verändern, das braucht eben diese mentale Flexibilität, wie wir das nennen, oder diese Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen ganz kurz mal zur Seite zu legen und so den Kopf zu öffnen für das, was der andere in seinem hat. Und deswegen ist das die eine dritte Dimension und die ist eben genauso wichtig, weil VUCA und Barney heißt ja auch, es gibt keine Gewissheiten, mithin auch keine Richtigkeiten mehr. Aber es kann zumindest Klarheiten geben. Und Klarheit in einer beruflichen Organisation bedeutet auch, dass man sich auf etwas einigen muss.
Ja, ich sehe auch immer bei uns, dass diese dritte Dimension ganz schön schwierig ist. Also gerade auch, wenn Leute von sich überzeugt sind und sagen, das, was ich mache, ist richtig. Ja. Und dann zu sagen, okay, das, was der andere, vielleicht eine andere Sicht und hat aber genauso da Reinsberechtigung. Das ist nicht so einfach.
Ja, ja, das stimmt. Und es gibt sogar eine Organisation, die sitzen in Kalifornien, das ist eine NGO und die haben für sich damals eigentlich hauptsächlich einen kleinen Kartenset entwickelt und den nennen die Questions for the Curious Leader. Und die, weil es halt Karten sind, haben die eine Vorder- und Rückseite. Und die spielen genau damit, so, dass du also liest, in this moment, am I sure that my idea is the right one? Or, und dann kannst du umdrehen, might I want to explore what other people are thinking. Und das beschreibt ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und dieses Kartenspiel soll so ein bisschen spielerisch erlauben, diese andere Seite der Medaille oder den anderen Blickwinkel aufzunehmen. Das funktioniert wirklich super. Also erst merkst du so, wie wenn du das machst, auch mit Mitarbeitenden, das hat ja nicht nur mit Führern zu tun, mit Führungskräften, die schieben sich so ganz dezent diese Karten rüber. Also dann sagt man so, ey, lies mal. So bist du gerade drauf, mein Freund. Und dann, wenn das so ein bisschen etabliert ist, dann sagen die so, ey, oder? Dann wird das so verkürzt, weil die dann wissen, dass die Karte sich dreht. Und da merkt man, dass das tatsächlich mit so kleinen, man kann fast sagen, Tricks, weil das ist ja eigentlich nur ein bisschen eine Art Mini-Veränderung, wie das gesteigert werden kann, diese Offenheit für die Ideen anderer und wie wichtig das ist, die zu steigern.
Genau, das wäre auch so meine Frage, so ein bisschen, kann man das erlernen, kann man da besser drin werden oder ist das so, man ist halt neugierig oder halt nicht, so, sozusagen?
Ja, das ist sogar also auch wieder eine Frage, wo du sagst, wen guckst du dir gerade an? Und ich habe jetzt eine Tochter, die ist, jetzt ist sie 10, die war auch mal 1, 2, 3 und 4. Und die hat natürlich Pech mit einem psychologischen Papa. Und da guckst du drauf und merkst so, Wahnsinn, also was sich da am Anfang tut. Und du kriegst wirklich so ich habe diesen Moment mitgekriegt, wo sie das erste Mal zielgerichtet motorisch was gegriffen hat. Also wo sozusagen Absicht in Handlung kam. Und dann kam natürlich dieser Moment, wo die anfängt, die Welt zu entdecken. Und da merkst du auch sofort, dass das stimmt, dass Neugier einen evolutionären Grund hat. Weil wenn wir nicht die Dinge rausfinden wollen müssten, also aus so einem physiologischen Antrieb, dann würden wir doof sterben und auch ziemlich schnell verhungern. Weil wir würden einfach nie rausfinden, was wir essen können, was nicht. Und das Nächste, was passiert, ist, dass sich das natürlich so ein bisschen von dem rein physischen ins Intellektuelle wandelt. Und dann fangen die an zu fragen. Und was machen wir? Meistens fragen wir zurück. Warum willst du das wissen? Wieso ist das wichtig? Ne, warum hast du die Mama nicht gefragt oder so?
Ja, und wir gewöhnen den. Neugierig vielleicht.
Ja, genau. Sei nicht so neugierig. Es geht dich gar nichts an. Und das Interessante ist, dann zu spulen nach vorne, so in mein Alter, ich bin ein bisschen älter. Ich bin so jetzt 52 und da gibt es einen anderen Typen, der ist auch in seinen 50ern, das ist Amit Singhal. Und Amit Singhal war sehr lange der Leiter, der Forschungsleiter von Google Search, also von diesem Search Engine. Und der wurde mal gefragt, hör mal, ihr habt ja immer bessere Ergebnisalgorithmen. Werden die Fragen eigentlich auch cooler, weil ihr könnt ja so viel besser liefern. Und dieser Amit, der war total enttäuscht von der Welt. Der hat so ein bisschen gesäuft und gesagt, nee, ist leider genau umgekehrt. Die Fragen werden immer blöder, weil die Ergebnisse werden halt immer treffgenauer. Und wir gewöhnen uns also erst den Kindern und dann uns selber das Entwickeln einer guten Frage ab. Und es gibt so ein Tool, das kommt tatsächlich auch wieder so aus dem NGO und auch aus dem Schulbereich eigentlich. Und das nennt sich die Question Formulation Technique. Also auf Deutsch war es so die Frageformulierungstechnik, wo man sich so fragt, wieso muss ich das denn jetzt noch lernen? Ich kann mal Fragen stellen. Und da zeigt sich, dass wir ganz oft das Verhältnis von Frage und Antwort falsch drauf haben. Weil wir stellen eine Frage und suchen dann viele Antworten. Und das schließt den Kopf. Also damit ist die Neugier sofort am Ende. Wenn du eine Antwort hast, ist ja ein Haken dran. Aber der Kopf findet das gut, weil der braucht halt diese Sicherheit, um einen Haken dran zu machen. Und was dieses Prinzip macht, dieses QFT, diese Question Formulation Technik, ist, es startet eben nicht mit einer Frage, sondern mit einer Aussage. Die kann sogar leicht provokativ sein, ne, so ein bisschen kitzeln. Und dann lässt man Leute 30, 50, 70, 100 Fragen dazu entwickeln. Und dann guckt man im zweiten Schritt, welche Fragen sind jetzt, vielleicht müssen wir die ein bisschen pimpen, vielleicht ist eine geschlossene Frage, die wir öffnen müssen. Ne, mal gucken, was passiert damit. Und dann erst guckst du, welche Fragen wollen wir eigentlich weiterverfolgen. Und dann merkst du, dass Neugier im Erwachsenenalter, wo es jetzt evolutionär nicht mehr ganz so notwendig ist, wir wissen jetzt, wie eine Tomate funktioniert. Es ist tatsächlich so, jede Tomate macht, wenn du zerquetscht, meine Tochter musste das mühsam lernen. 30 Tomaten haben ihr Leben gelassen dafür, bis sie diese Regel extrahiert hatte mit ihrer Neugier. Sozusagen, wir müssen dieses Tomatenquetschen wieder neu entdecken. Und das macht so eine Technik. Weil das verlieren wir tatsächlich, weil es aber auch einfach evolutionär nicht mehr wichtig ist. Wir haben uns die Welt einigermaßen untertan gemacht. Wir kommen sicher zur Arbeit und zurück oder ins Homeoffice und zurück und kriegen auch den Rest des Tages ganz gut hin. Und deswegen gibt es keinen richtigen Grund mehr, neugierig zu sein, außer man erhält sich das. Und da gibt es von Kollegen aus den USA eine sehr schöne fünfjährige, so eine Langzeitstudie. Und die haben am Anfang dieser Studie, haben die Menschen so zwischen 60 und 86 Jahren, waren in der Stichprobe. Und die haben die am Anfang gemessen, die Neugier. Und dann haben die 5 Jahre später gemessen. Und diejenigen von diesen Menschen in der Versuchsgruppe, die zu Beginn der Studie signifikant neugieriger waren, haben auch statistisch viel häufiger das Ende der Studie überhaupt erlebt. Das heißt also, Neugier lässt uns wirklich länger leben. Deswegen lohnt es sich, die zu kultivieren, also dieses Fragenstellen neu zu erlernen.
Danke für die Darstellung aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen, weil ich gerade selber ein 3 Monate altes Kind habe und gerade das Greifen bemerke und diese Kuriosität an den eigenen Beinen. Aber wenn wir es auf das Unternehmen beziehen, das erlebe ich tagtäglich, das erleben auch viele andere, bemerkt man gerade, wenn man über auch, ich sag mal, New Ways of Working, Agilität, auch Change Management, alles Mögliche spricht, man feststellt, dass viele in ein System geraten sind, wo Kuriosität aus meiner Sicht oft auch unterdrückt wurde oder bestraft wurde, im Sinne von, warum fragst du das? Das darfst du gar nicht, das soll nicht und mach es genau so und mach am besten Dienst nach Vorschrift. Das variiert vom Schweregrad nach Unternehmen und gerade bei den Unternehmen, die es abtrainiert haben, was empfiehlst du solchen Organisationen, um mit dieser Herausforderung umzugehen?
Ja, es ist nicht nur eine wichtige Frage, sondern wie du schon sagst, also in unterschiedlichen Härtegraden auch eine drängende Frage für Organisationen. Und das ist so ein bisschen das Neugierparadox. Oder ein Kollege von der Cornell University nannte das mal Ideophobie. Weil auf der einen Seite will und braucht ein Unternehmen Neuerungen, um am Markt bestehen zu bleiben. Auf der anderen Seite unterhöhlt oder untergräbt jede Neuerung dein Kompetenzgefühl. Und das ist sozusagen auf organisationeller Seite ein Fuß auf dem Gas und einen auf der Bremse. Und das dazu kommt dann, dass so eine Organisation ja auch Führungskräfte hat, die dieses Organisationsziel ja in die Mitarbeitenden tragen sollen. Und die sind in dem Zwiespalt, haben wir da überhaupt Zeit für? Und ganz oft wird ja geglaubt, dass etwas Neues zu entdecken Zeit kostet. Und in der Zeit, die das kostet, bist du nicht mehr effizient. Und dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist, müssen diese Unternehmen dann so Stück für Stück erleben. Und wir haben, oh, war das 2016, einen Piloten gemacht mit einem Team von Porsche Consulting. Es waren also nicht die Automobilhersteller, sondern die Ingenieure, die also Flughäfen für Prozessketten beraten, also Zeugs. Und wir hatten so ein Grundlagenforscher-Team von dem Weizmann-Institut, aber nicht die Forscher, sondern die Sicherheitsbeauftragten. Und dann hatten wir noch so ein Ingenieursteam von Merck, weil die das natürlich mit begleitet haben. Und wir haben die trainiert in bestimmten Techniken, basierend auf deren Neugierprofilen und nach so einem Train-the-Trainer-Prinzip und haben die dann 6 Monate begleitet. Also begleitet heißt, wir standen zur Verfügung, wenn Rückfragen da war. Wir haben alle 3 Monate ein qualitatives Interview geführt und quantitativ die Daten abgegriffen, sodass wir auch sehen können, wie sich das verändert. Und das, was sich zeigte bei diesen Sicherheitsleuten, war, die haben viel in der Anspannungstoleranz trainieren müssen, weil die war ganz gering ausgeprägt. Und die kamen zurück in den Interviews und sagten, das ist total irre. Früher haben wir echt geglaubt, wer redet, also reden ist wichtig. Und jetzt wissen wir, zuhören ist wichtig. Und wenn du das jemandem sagen hörst, der sonst mit einer Knarre und ein paar Handschellen über den Campus rennt, dann kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut. Und das Zweite, was die Leute von Porsche sagten, mit denen haben wir auch übrigens diese QFT gemacht. Und die kamen erst mit einer Frage und sagten, unsere Frage ist, also wir brauchen eure Neugier und unsere dafür, wie werden wir innovativer? Du hast ein Fragezeichen, suchst Antworten. Und wir haben gesagt, wir drehen das um und wir machen daraus, wir haben keine Zeit für Innovation. Und jetzt sucht mal Fragen dazu. Und dann haben die angefangen. Und dann so Frage 30 war, da sagten die, Herr Norton, jetzt wird es philosophisch. Wir haben uns gerade ernsthaft gefragt, was ist Zeit? Und das ist cool, weil dieser Moment war der, wo wir gesagt haben, stimmt, für uns ist Zeit immer irgendwie, wenn wir zusammen sind, was ja Quatsch ist. Jeder hat ja sein eigenes Zeitkontingent. Und so, und dann kamen die dann darauf, dass die eigentlich nur eine App brauchen, wo die ihre Innovationsideen sammeln, wenn jemand die hat. So, das heißt also, was man einem Unternehmen rät, das so merkt, wir müssten doch mal was tun, ist, diese kleinen Interventionen zu starten, weil die Hardcore-Erkenntnis war, als der Ansprechpartner von Porsche Consulting sagte, dadurch, dass wir das gemacht haben, hat sich unser Denken verändert. Und normalerweise predigen ja alle immer, oh, du musst erst den Mindset ändern und dann kommen die neuen Fähigkeiten. Und was die bewiesen haben empirisch ist, nee, du musst denen nur eine Technik geben, dann ändert sich der Mindset von selbst. Und das ist eigentlich eine riesen positive Nachricht für alle Unternehmen, die sagen, oh nee, wir können jetzt nicht irgendwie Kultur verändern und so. Nee, du brauchst nur die richtigen Techniken, weil dann verändert sich das Denken dabei. Und das ist das wichtigste Learning für alle Organisationen, die gerade sagen, so, ja, wir brauchen das jetzt. Wir sind aus der Ungewissheit einigermaßen raus und jetzt müssen wir nach vorne preschen, um diese neue Welt zu integrieren in unser Angebot.
Das glaube ich, das unterschreibe ich, das ist, glaube ich, super, wenn man genau diese Erfahrung macht, dass eine neue Methode erfolgreich ist. Ne? Also man sagt immer so schön, ein Erfolg hat viele Väter und ein Misserfolg ist ein Waisenkind. Da ist, denke ich, definitiv etwas hinter. Was ich auch nochmal spannend finde, wenn wir das vielleicht noch stärker auf Personen betrachten oder auf der Personenebene betrachten, gibt es vielleicht auch aus deiner Forschung oder deiner Erfahrung auch vielleicht Gruppen, die typischerweise stärker eine Affinität zu Curiosity haben oder Gruppen, die etwas weniger sind. Ich meine, so Stereotyp hätte man sicherlich die jungen Wilden, die frisch von der Uni kommen, die alles herausfinden wollen, alles herausfordern. Aber ich weiß auch aus meiner Erfahrung, man hat auch viele sehr erfahrene Kollegen, die immer wieder sozusagen das Bestehende herausfordern. Wie ist da deine Erfahrung auch aus Unternehmen und aus, ich sag mal, aus der Forschung?
Ja, das ist super spannend, weil das natürlich, also A, mit diesem Gedanken spielt, es gibt Neugierige und Unneugierige. Und B, dass die irgendwie, dass man die so verorten kann. Und die gibt es vielleicht, weil, was du gesagt hast, hatte so drei Facetten für mich, die ich da zumindest rein oder rausgelesen habe. Und das eine ist, damals, als wir so die erste Skala hatten, die war noch eindimensional und die maß diese epistemische Neugier, also so eine Art Wissenshunger. Und die wurde in der Praxis getestet bei einem Automobilzulieferer in der Nähe von Würzburg und auch bei Mitarbeitern eines Finanzinstituts. Und zwar Mitarbeiter, die in der Schalterhalle waren, also die Kundenkontakt hatten. Und bei dem Automobilzulieferer war die echt aussagekräftig, weil die hat wirklich vorhergesagt, wer freiwillig sich weiterbildet, wer Lust hat, das Neue auch an andere wiederum weiterzugeben, also auch so eine soziale Neugier mit sich bringt und sowas. Und in diesem Bankkontext, da spielte das fast gar keine Rolle. Also da hat es überhaupt keine statistische Aussagekraft gehabt. Und wenn man sich anschaut, wie Leute in ihre Position kommen, also wie sie ausgesucht werden, dann erschließt sich zumindest, sagen wir mal, so die Baseline ganz gut. Weil, also die meisten von euren Zuhörern kennen das wahrscheinlich auch, es gibt so dieses eine von den Persönlichkeitsmodellen, an die wir wirklich glauben in der Psychologie, ist dieses Ocean-Modell mit Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, tralala. Und wenn du jemanden hast in der Bank, dann wird er auch intuitiv im Einstellungsgespräch nach Gewissenheit abgeklopft. Wenn er im Kundenkontakt ist, noch eine Extraversion, ne? Wie viel Bock hat er überhaupt auf Leute? Vielleicht noch ein bisschen emotionale Stabilität, aber Offenheit für neue Erfahrungen wurde nie abgefragt. Und Offenheit für neue Erfahrungen ist die grundlegende Persönlichkeitseigenschaft, die am stärksten mit Neugier korreliert. Das heißt also, wir haben bisher in ganz vielen Bereichen Menschen sehr gut ausgewählt, weil sie zum Jobprofil passten. Und jetzt ändern wir heimlich das Jobprofil und sagen, jetzt müssen wir alle neugierig werden und wir müssen uns verändern und so. Aber die haben diese Offenheit gar nicht. Beziehungsweise wir haben sie nicht dann herausgesucht. So, das heißt also, das ist sozusagen einmal das sozusagen hausgemachtes Dilemma aus der Historie dessen, dass man gesagt hat, wir brauchen eine Passung in Eigenschaften zum Job. So dieser Person-Job-Fit. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, war, mit diesem gibt es da bestimmte Gruppen, so, ne, also Studenten und sowas. Und das Kuriose ist, wir hatten vor 2 Jahren die letzte große Befragung. Wir machen so in unregelmäßigen Abständen mit Merck zusammen den State of Curiosity Report. Und der erste war 2015 und der zweite war 2018. Und da haben wir zum Beispiel diese Gen Y und Gen Z abgeglichen mit Menschen, die etwas älteren Datums sind. Und da zeigte sich, dass gerade diejenigen, diese Y und Z-Leute, dass die in der Gesamtbetrachtung weniger neugierig sind als Menschen, die zum Beispiel länger in einem Unternehmen sind, wie Merck oder einem anderen pharmazeutischen Unternehmen. Und die Frage ist natürlich, wo kommt es her? Und jetzt bin ich ja selber auch Dozent und ich kenne das Dilemma, weil wir hämmern in diese armen kleinen Köpfe so viele Folien rein. Also wenn ich eine Vorlesung habe, hat es meistens um die 600 Folien. Und die müssen die lernen, weil das gehört einfach zum akkreditierten Studiengangsweg. Zum Modul so. Das heißt also, wir trimmen die auf Informationen aufnehmen, kurzfristig behalten, abgeben in einer Klausur und award. Und das heißt, wir trimmen die auf Lerneffizienz. Und dann wundern wir uns, und da wurden wir dann tatsächlich auch von Merck angesprochen, nämlich von den Laborberufen. Die sagt, wir haben nur noch Laboranten, die machen Dienst nach Vorschrift. Die sind 18. Die, wenn die eine Aufgabe kriegen, lassen die danach den Griffel fallen, wenn die fertig ist. Und es gibt ganz wenige, die sagen, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt noch hier diesen Tropf bums? Oh, Entschuldigung. Und das wollen die ja eigentlich, weil die wollen ja Laboranten, die sozusagen über diesen, lahme Metapher, über den Tellerrand hinausdenken oder über den Reagenzgasrand hinausdenken. Und dann haben wir tatsächlich zeigen können, dass diese Menschen, die kommen aus einem Schulsystem, dass denen dieses drüber hinwegdenken, das Experimentieren und so, einfach aufgrund seines Aufbaus auch abgewöhnt. Und es gibt, ich glaube, es war die Carol Dweck, die ist bekannt geworden durch diese Fixed Growth Mindset Forschung. Und die hat mal, weil sie auch viel mit Schülern und Schülerinnen gearbeitet hat, die hat mal einen Versuch gemacht, wo die, es war eine Chemieklasse und Lehrer für Gruppe A, ne, wir teilen ja immer alles in A und B, Gruppe A, der Lehrer hat gesagt, pass auf, hier ist eine Aufgabe, bitte macht nur die Aufgabe, bis ihr zu dem Ergebnis kommt. Und in Gruppe B sagte die Lehrperson, pass auf, hier ist die Aufgabe. Und wenn ihr die fertig habt, könnt ihr gerne noch ein bisschen experimentieren und gucken, ob es noch andere Lösungen gibt. Und dann, das war jetzt noch gar nicht der Versuchsaufbau, sondern da kam danach, nämlich danach sind diese Lehrkräfte rausgegangen und sagten, ich muss mal eben raus, ich bin gleich wieder da, also bitte nicht den Raum verlassen. Und die Schüler in Gruppe A, die haben gewartet. Und die Schüler in Gruppe B, die haben weiter experimentiert. Und ja, Lehrkräfte haben Vorgaben vom Kultusministerium, das ist alles, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber diese kleine Veränderung in dem, wie man Menschen eine Aufgabe stellt, führt nachweislich zu einem anderen Verhalten, wenn der Aufgabensteller nicht mehr da ist. Und wenn du das zusammennimmst, also dass wir den Wissen im Speed-Durchgang verkaufen, ne, hier mit wie ist das, Bologna und so kam ja Studiengang, muss schnell machen, fertig machen, die privaten Studiengänge kosten auch Kohle ohne Ende und so. Das heißt, du ballerst da durch, hast deinen Abschluss, aber du hast nicht viel mitgenommen. Und das Gleiche machen wir mit den Schülern. Und dann ist nicht mehr verwunderlich, dass wir eine Generation haben von Unneugierigen. Und das andere, das dritte, was du angesprochen hast, ist ja, warum sind manche so und andere so? Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die ist einfach normal verteilt, aber die Gruppe groß genug ist. Das heißt, mit ein bisschen Glück findest du überall jemanden, der extrem ausgeprägt ist. Du findest einige, die den dicken Bauch haben, der Gaußsche Kurve. Und du hast einige, die so sagen, ach, guck mal, noch sechsmal einen Bildschirmschoner verhindern, dann ist Feierabend. Also so vielseitig Desinteressierte. Die sind halt immer da. Und man darf nicht vergessen, die erreichst du eventuell auch gar nicht. Aber den dicken Bauch und die anderen, die kriegst du. Und da hast du fast 80-90% von Menschen, die du noch erreichen kannst, wo du an der Schraube drehen kannst.
Ich springe da noch mal ganz kurz rein. Danke für diese Darstellung, das, was du beschreibst, dieses Bulimie-Lernen, das haben die Studierenden bei uns immer so geprägt, ja. Dieses, ich muss es ja reinhämmern und speise aus für die Prüfung, danach habe ich alles wieder vergessen, habe nichts mitgenommen, ist, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung. Ich will nur ganz kurz diesen Abstecher machen, weil das ist ja auch ein gesellschaftliches Thema. Wenn wir unser ganzes System schulisch in diese Richtung entwickeln und vom Bachelor-Master-System in diese Richtung, ich überspitze es mal, prügeln nahezu, ja, dann geben wir überhaupt keine Freiheit oder nur wenige trauen sich diese zu nehmen, weil man ja den geradlinigen Lebenslauf haben muss mit den perfekten Ergebnissen und man macht alles Dienst nach Vorschrift. Also so vom Anschein her ist das ja gerade eher weniger günstig für diese, ich sag mal, Kuriosität oder ich sag mal, die Neugier.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja so einen witzigen Spruch zu, der sagt, hier, Herr Norton, Sie haben da eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Wenn Sie sagen, das kann ich sein. Ich habe also seit meiner Geburt bin ich auf dieser Welt. aber tatsächlich ist das, also man muss auch sagen, es ist natürlich jetzt sehr breit gepinselt. Und ich habe immer wieder Kontakte mit Personen oder jetzt ja auch wir in diesem Blog und auch mit Führungskräften und auch mit ganzen Organisationseinheiten, die sagen, also wir tun alles erdenklich Mögliche, um dieses Entdeckerverhalten, um dieses Hinterfragen, um dieses Sicherer in der Ungewissheit werden, um das zu fördern. Und es ist auch gut, dass es nicht alle gleichzeitig machen, weil man kann halt nicht alle gleichzeitig trainieren. Aber tatsächlich ist das etwas, auf die Geschwindigkeit der Erkenntnis in den Unternehmen oder auch in den Schulen oder auch den Universitäten, die ist halt unterschiedlich schnell. Und einer der Kurse, die ich am häufigsten unterrichte, ist so eine Einführung in die Wirtschaftspsychologie. Das heißt, die studieren etwas völlig anderes und dann müssen die bei dem Norton vorbeigucken und müssen eine Klausur schreiben. Und was ich immer häufiger mit denen mache, ist, dass ich den Unterricht umdrehe und die zuerst Hypothesen entwickeln lasse zum Thema. Also zum Beispiel, wenn es Werbepsychologie ist, zeige ich denen Schwarz-Weiß-Werbung, das ist die erfolgreichste Werbung ever. Warum? Und dann dürfen die ein paar, ne, also wie man es halt auch mit Erwachsenen macht, so eine Kleingruppe, Hypothesen entwickeln, ein bisschen argumentieren. Und dann bleiben die automatisch dran. Und die kommen dann auch freiwillig nochmal zum Unterricht oder in den Zoom-Call. Und es gibt einen sehr berühmten Kollegen aus den USA, der Robert Cialdini, der ist eigentlich bekannt geworden durch seine Persuasionsforschung, also so wie kriege ich Menschen zu einer bestimmten Entscheidung. Und der hat mal einen relativ unbeachteten Beitrag veröffentlicht, und der drehte sich um die beste Methode des Unterrichtens. Das war die Überschrift. Die Überschrift alleine führte schon dazu, dass ich dachte, okay, will ich auch lesen. Und er beschrieb eigentlich nichts anderes, als wie er gemerkt hat, was Studenten Wissen vermittelte und sie gleichzeitig bei der Stange hielt. Und was er gemacht hat, ist, der hat es gemacht wie ein Tatort. Es ging aber nicht um irgendwas Blutrünstiges, sondern es ging um Marketinggesetze. Und dann fing der so an und sagte, so, liebe Studentinnen und Studenten, heute geht es um eines. Warum hat die Tabakindustrie mehr Geld, als sie jemals verdient, als sie sich selbst verboten haben, Fernsehwerbung zu machen? Das ist also das, was wir als ein Paradoxon bezeichnen würden. Und dann gibst du ein bisschen Futter noch, sagst du, ja, so war das damals und so war die Gesetzgebung und warum? Keine Ahnung, überlegt mal. So, erste Hypothesen werden gebildet, die sind natürlich oft ganz weit weg vom Tatsächlichen. Und dann löst du das so ein bisschen auf und sagst, nee, das ist nicht ganz richtig, das ist schon ein bisschen besser, ich gebe euch mal wieder ein bisschen Wissen. Und so hast du dann 90 Minuten und kannst das dann so aufdröseln anhand dessen. Und er sagte, das Problem war nachher, dass die Leute länger geblieben sind als die Klingel, weil die natürlich dann auch wissen wollten, wie löst es sich auf. Und ich habe das vor einiger Zeit mal mit ein paar Pädagogen gemacht. Und eine sagte, das Verrückteste, was du Leuten erklären kannst, ist, wie kann man gegen den Wind segeln? Du brauchst ja eigentlich Wind im Segel und nicht vor dem Segel. Und das für physikalische Phänomene zu nehmen, packt auch Erwachsene am Schlawittchen, ne? Weil keiner kann sich das erklären. Und so eine Art zu unterrichten, der Stoff bleibt der gleiche, aber so eine Art zu unterrichten, anderen mit auf den Weg zu geben, das ist so eine der Hauptaufgaben, die wir auch für die Außenweiterbildung haben und die wir als gesicherte Erkenntnis eben nehmen können.
Es interessiert mich natürlich, was war der Grund bei der Tabakindustrie?
Genau. Wie kann ich das in 60 Sekunden erklären? Ganz einfach. In Amerika gab es ein Gesetz, das besagte, für jeden Werbespot, den ein Produkt erzeugt, das tendenziell dem Leben abträglich ist, darf eine Interessensgruppe die gleiche Sendezeit in Anspruch nehmen. Das heißt also, jeder Spot einer Zigarettenmarke führte dazu, dass die Anti-Krebs- oder Anti-Raucherliga auch so einen Spot zeigen durfte. Und das war erst wohl das so ein Wettrüsten, ne? Wer kann mehr, wer hat mehr Kohle? Und die hatten auch eine große Lobby, diese Nichtraucher-Menschen. Und deswegen gab es da so ein Putt. Und dann überlegten die sich, diese Zigarettenleute, wenn wir jetzt aufhören zu werben im Fernsehen, dann dürfen die auch nicht mehr. Und das Gesetz gilt nur für Fernsehwerbung. Wir können also alle unseren Etat in Zeitschriften, in Banner, in Flyer, in sonst was stecken, weil da gilt diese Gesetzgebung nicht. Und deswegen haben die sich selber die Fernsehwerbung verboten. Also gab es wirklich einen Gesetzantrag im Kongress in den USA und gesagt, wir müssen darauf hinwirken, dass wir unsere eigenen Produkte nicht mehr im Fernsehen anbieten dürfen. Sie haben die durchgekriegt, gab es keine Anti-Krebs-Liga, Anti-Raucher-Liga mehr. Die Werbefernsehung konnten die nicht mehr machen, weil es gab keinen Etat mehr für die und auch keinen Grund. Sie durften es halt nicht. Und parallel haben die anderen Werbeetats einfach hochgefahren. Und so konnten die durch dieses Verbot eine Umsatzsteigerung durch erhöhte Präsenz in anderen Massenmedien erzeugen.
Ja, spannend. Habe ich vorher noch nie von gehört.
Ja, das ist das Ergebnis. Also das ist das, was der Cialdini da erzählt. Aber das Kuriose ist, das schließt so ein bisschen an etwas, was ich gemacht habe vor 2012, wo wir eine Ausstellung nach solchen Prinzipien gemacht haben, eine archäologische. Weil normalerweise gehst du in einen archäologischen Raum rein, da ist ein Kästchen mit einem Knöchelchen drin oder mit einem Fundstück, dann ist da eine kleine Karte dazu. Wenn du Glück hast, noch ein bisschen Grafik und so ein Zeug. Und wir haben gesagt, wir machen dieses Prinzip zum Grundprinzip der Ausstellung. Und wir haben das damals genannt Erleben vor Verstehen. Und zum Beispiel gab es in der menschlichen Geschichte fast ein paar Millionen Jahren, da konnten die Menschen, die waren der Natur ausgeliefert. Also die konnten nicht Herr der Natur sein. Also die saßen da rum und am nächsten Tag saß der da nicht mehr, weil der hatte halt Pech und der Säbelzahntiger hat ihn gefuttert. Und was wir gemacht haben, wir haben uns gefragt, wie wäre das, wenn wir dieses Ausgeliefertsein auch als Prinzip für diesen Raum benutzen? Das heißt, der Besucher ist total dem Zufall ausgeliefert, ob er Infos kriegt über diese Zeit oder nicht. Und was wir dann geschaffen haben, war so eine Art Perlenvorhang, auf dem wir dann projiziert haben. Und weil dieser Perlenvorhang sich bei dem kleinsten Luftzug bewegte, zerfaserte natürlich das Bild. Das heißt, musste es total ruhig stehen. Sobald irgendwo einer reinkam, war wieder Feierabend. Und dann gingen die so, das war wie so ein V angelegt, und die gingen immer weiter rein in diesen Raum, weil die dann immer weiter guckten und sagten, oh, gleich ist wieder still. Und in diesem Kern von diesem V war ein kleiner Kinderschädel. Und dann guckten die so ganz nah dran und dann sahen die, der hatte so zwei Löcher in der Schädelplatte oben. Und ich, okay, ja, interessant. Und dann stand da so wieder dieses kleine Kärtchen. Und dann mussten die sich ja umdrehen, weil die aus diesem V wieder rausgehen mussten. Und erst dann sahen die, dass kurz über Kopfhöhe ein Säbelzahntiger in Originalgröße hinter denen war die ganze Zeit. Und die haben sich, also die statistische Häufigkeit, mit der die sich erschrocken haben, die war schon bahnbrechend. Aber so ging es den Menschen damals. Und das war so dieses Prinzip. Und bei einem anderen, da wo sozusagen so das Metaphysische in unserer Welt kam, so dieses Glauben an höhere Mächte und so, der war ja nicht immer schon da. Da haben wir diesen Raum so gestaltet, wie, das kennt ihr auch wahrscheinlich noch, so wenn du so eine Seite hast und kannst nichts lesen und du musst so ein Stück rote Folie nehmen und die legst du drüber und plötzlich erkennst du alles. Und das war das Prinzip, nachdem wir den ganzen Raum gestaltet haben. Das heißt, es gab Wissen verborgen hinter den Dingen, aber du kamst halt nur dahinter, indem du das Verhalten an den Tag gelegt hast, was in dieser Phase der menschlichen Geschichte in unsere Welt Einzug fand. Und das hat, also die haben einen Wahnsinnserfolg damit gefeiert. Es war super schön, das zu sehen. Und da merkt man, wie weitreichend solche Erkenntnisse sein können. Und im Grunde ist es dieses Cialdini-Prinzip, ne? Also du forderst die Leute heraus, zu hinterfragen, was sie gerade tun. Und das vielleicht mit so einem Paradox oder eben mit so einem, ja, wie mache ich das jetzt? Was ist hier los? Hm.
So. Viel spannend, auch so sehr kreative Ansätze.
Dann. Ja, absolut. Und das Schöne ist ja, dass du genau das kannst du für Fort- und Weiterbildung oder Aus- und Weiterbildung in der Organisation machen. Du kannst deine Produktschulung, wir haben viel mit einem Pharmaunternehmen aus Leverkusen gearbeitet, die haben angefangen, ihre Produktentwicklung oder Schulungen so zu machen für die Außendienste. Und wir haben die natürlich nicht immer so gemacht, das Leben ist halt kein Abenteuerspielplatz und es kostet ja auch Zeit und Geld. Aber immer wieder das mal einzubinden, macht natürlich auch eine positive Erwartungshaltung. Und da zeigt sich, dass diese Neugier eben doch ein bisschen mehr kann, als nur zu sagen, so, du bist zu neugierig und der ist neugieriger als du oder sowas.
Und wie können vielleicht Unternehmen das noch ein bisschen fördern? Also ich habe so im Kopf, irgendwie dieses Vertrauen ist, glaube ich, super wichtig, was man, ich weiß, das hatte ich ganz am Anfang nach dem Studium, in meinem ersten Job, dass eigentlich der Chef das immer wieder vorgelebt hat, dass man es keine blöden Fragen gibt und er auch wirklich aktiv dann einfach gesagt, ja, ich weiß es nicht, hat nicht getan. Ja. Und oft war auch seine Erfahrung, dass sich keiner traut. Und wenn er dann das gefragt hat, die Frage hatte ich auch schon die ganze Zeit. So, also würde ich sagen, Vertrauen, dass man auch fragen darf, es keine blöden Fragen gibt.
Das ist das eine. Also diese Vorbildfunktion, das kann man zeigen, die funktioniert wirklich. Und die ist natürlich eine Frage der Kongruenz. Also wie sehr passt das zu der Person? Also wie glaubhaft ist das? Und das Zweite, also das haben wir, hat eine befreundete Agentur aus Köln gemacht, da hat die dieses Prinzip von diesem Cialdini einmal angewendet darauf, um den Glauben zurück in das, wie früher hieß das, betriebliches Vorschlagswesen, heute heißt das irgendwie Innovationsmanagement oder so, den zu reaktivieren. Und die haben dafür eine blaue Banane erfunden. Und diese blaue Banane, die war am Anfang, war die im Obstkorb, war so eine Plastikbanane oder es war das erste Blatt, was so aus dem Kopierer rauskam oder die blaue Banane war im Kühlschrank bei den ganzen Joghurts von den Leuten. Und natürlich, die ging nicht weg und die wurde auch nicht erklärt. Und nach 2 Wochen gab es dann die nächste Phase und dann war so eine Printkampagne. Und so eine Banane kann ja was, das kannst du nicht machen, wenn das Gesicht von einem Kollegen da ist. Die kann frech sein und ne, so ein bisschen spöttisch sein. Weil klebte so ein Plakat in dem Papierraum, da kannst du noch was anderes außer Papier klauen. Und nochmal 4 Wochen später hat diese blaue Banane zum Treffen in die Kantine eingeladen. Und da sind 86% der Personen in dem Unternehmen sind gefolgt. Diese Einladung einer blauen Banane, wo die keine Ahnung hatten, was das Ganze soll. Und dann wurde das natürlich aufgelöst, dass es halt die Kampagne war zur Reaktivierung des Innovationsvorhabens und des Innovationsentwicklungsprogramms und sowas. Und da siehst du also, dass das schon geht, aber es braucht Zeit. Es ist wie bei einer neuen Serie. Wenn du die nach der dritten Folge einstellst, weil die Einschaltquoten nicht stimmen, dann machst du das auch kein zweites Mal. Das heißt, das braucht ein bisschen Zeit. Und das Zweite ist, was macht die Führungskraft oder der Teamleader oder vielleicht auch die Kollegin und der Kollege? Und wenn das ein kongruentes, glaubhaftes Verhalten ist, dann ist das ein weiteres Puzzlestück. Und eines, was gerade in Bezug auf diese Fragen, was du gerade erwähnt hast, was Wunder wirkt, ist ein Tool, das wir sehr stark schon vor Corona genutzt haben und durch Corona wurde es fast selbstverständlich. Und das ist Anonymität. Anonymität ist die Eingangshalle zu Vertrauen, weil diese Fragekultur, wenn die nicht da ist, die kommt nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, eine Frage zu stellen und die wird nicht sofort zu mir zurückverfolgt, dann habe ich auch erst einmal ein bisschen mehr Momentum, um diese Frage überhaupt mal loszuwerden. Und der zweite Schritt ist oftmals, dass wir sagen, okay, es gibt eine Menge Fragen. Lass uns mal gucken, was für eine Resonanz die erzeugen. Und Resonanz heißt nichts anderes als, welche Frage ist eigentlich für die Gruppe wichtig und nicht nur für eine Person vielleicht. Und so kriegst du dann nachher sogar ein Tool, mithilfe dessen du Fragen einer großen Gruppe in einer geregelten Art und Weise beantworten kannst. Und die diese Einzelfragen haben, die kommen dann auch nachher und sagen, hör mal, ich hab da eine Frage. Die hatten die anderen nicht, kannst du mir die mal beantworten? Das heißt also, auch das ist ein Prozess, den kann man sehr gut nachvollziehen aus psychologischer Sicht. Aber er wird halt zum Teil sehr intuitiv und irgendwie in Unternehmen gehandelt. Man muss halt Glück haben, so eine Führungskraft zu haben, wie du es gerade beschrieben hast. Tatsächlich aber kann man das als Intervention oder als Mini-Taktik komplett umsetzen.
Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Interventionen. Also hat es ja, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt. Aber hast du vielleicht eine Lieblingsintervention oder kommt es auch immer ein bisschen?
Ja, tatsächlich habe ich eine. Und die erzähle ich auch liebend gerne, auch in den Vorträgen. Und die heißt, also im Kern heißt die, warum eigentlich nicht? Und das Prinzip ist folgendes, dass man sich, es gibt so zwei Modus, komisches Wort. Es gibt so zwei Arten, auf die man denkt oder handelt. Und der eine ist sozusagen der Faulheitsmodus. Das ist so, wie du es halt gewohnt bist. Und der andere ist so, denke ich, immer den Umdenkmodus. Und der Faulheitsmodus, das kann man sehr schön deutlich machen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, diese Stroop-Tasks. Die wurden von dem Herrn Stroop quasi ins Leben gerufen damals. Und die machen deutlich, dass es vollautomatisierte Wahrnehmungs- und Reaktionsprozesse gibt. Und wenn man von denen abweichen will, ist das echt schwierig. Und das Bekannteste, das kennt wahrscheinlich auch jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, sind die Farbwörter. Das heißt, das sind Wörter blau, gelb, grün, rot, schwarz, blub, und die sind in verschiedenen Farben geschrieben. Und in der ersten Runde lässt du die Leute immer die Wörter lesen. Das können die einfach, weil Sprache wird halt automatisch verarbeitet, besonders im erwachsenen Gehirn. Und in der zweiten Runde sollen die Leute dann nicht das Wort lesen, sondern sagen, in welcher Farbe das geschrieben ist. Und das kriegen die aber nicht in dem gleichen Tempo hin, obwohl das ja trivial ist. Und dieser Inferenzprozess, so nennt man das, also das hemmt sich sozusagen, dieser Automatismus und das Anderstun. Und wir haben davon in der Uni in Köln ein paar Varianten geschaffen. Und das mache ich mit den Leuten, um denen zu zeigen, guck mal, das heißt Routine. Und das heißt es, aus der Routine auszubrechen und anders zu machen. Das geht nicht einfach so. Das ist auch okay, dass das nicht einfach so geht, weil das wäre höchste Instabilität im Gehirn. Und der zweite Punkt ist dann, und da kommt dann dieses Tool, ist diese zwei Schritte, wie haben wir es immer gemacht? Wie sind wir immer an Innovationen rein? Wie haben wir immer ein Problem gelöst? Wie habe ich immer meinen Unterricht gestaltet? Wie habe ich immer das Teammeeting gemacht und sowas? Und dann kommt die zweite Frage, was würde ich eigentlich niemals tun, wenn ich ein Teammeeting aufsetze, wenn ich ein Produkt entwickle, wenn ich eine Weiterbildung organisiere und so weiter? Und dann kommt die dritte und die ist, was wäre daran, also an diesem Niemals, eigentlich doch richtig? Und da fallen dir immer ein paar Sachen ein. Und es gibt ein sehr geiles Beispiel von Pepsi. Und das ist bekannt, deswegen ist es kein Geheimnis verraten oder so. Ist 1992 hat Pepsi Crystal Pepsi erfunden. Und ihr seid viel zu jung und zu gut aussehen. Ihr könnt da noch gar nicht auf der Welt gewesen sein. Crystal Pepsi war ein totaler Flop. Das hat keiner getrunken. Durchsichtige Cola wollte keine Sau. Und damit hatten die ein Innovationsloch. Jetzt brauchten die also ein neues Produkt. Und das gibt es wirklich, weil der Typ, der damals bei Pepsi das mitverantwortet hat, der hat das mal im Interview so erzählt. Der hat eigentlich gesagt, lass uns doch Wasser verkaufen. Weil also Pepsi, also irgendwas mit Koffein drin, gab es immer schon, haben wir immer schon gemacht. Lass uns mal Wasser verkaufen, also Wasser ohne Geschmack, haben wir noch nie gemacht, never ever. Ja, würden wir niemals tun. Und der ist halt dran geblieben. Man kann auch wirklich zeigen, Neugier und Gewissenhaftigkeit hängen zusammen. Die Neugierigen wollen nicht nur das Neue entdecken, sondern es auch verstehen. Und er hat so lange ist er dran geblieben, bis es einen Prototypen gab. Und heute heißt das Ding Aquafina und ist die Nummer eins unter den Flaschenwassern in den USA. Die ist made by Pepsi. Aber nur, weil die gesagt haben, das würden wir niemals tun. Und dann haben die gesagt, was wäre daran doch richtig? Naja, wir haben die Vertriebskanäle, wir nennen es nicht, hat nicht mit unserer Marke zu tun. Also eigentlich ganz viel, was daran doch richtig wäre. Und dann gibt es eine zweite Story, die ist noch verrückter, weil was würde noch eine Marke oder ein Produkt wie Pepsi Cola nie tun? Irgendwas, was noch schwärzer und noch koffeinhaltiger ist, würdest du nicht verkaufen, weil du torpedierst dein eigenes Geschäftsmodell. Never ever. Und dann haben die gesagt, okay, lass uns doch Kaffee verkaufen. Also ein Quatsch. Aber es begab sich damals, zu jener Zeit, dass es ein junges Startup gab, das nannte sich Starbucks. Und dann haben die gesagt, weißt du was, wir investieren in diesen Laden und bauen mit denen ein Produkt. Und das Ding heißt Frappuccino. An jedem Frappuccino verdient Pepsi mit, 50%. Und das wäre halt nicht möglich, wenn du nicht über dieses, nee, das haben wir noch niemals gemacht. Wenn du darüber nicht weitergehst und sagst, okay, und was wäre daran doch richtig? Also dieses, warum eigentlich nicht? Und das Tool, wir nennen das immer Never Ever, ne, weil du eben dieses, ey, das Never Ever, mein Freund. Also ich und Salsa tanzen, Never Ever. Was ist passiert? Ich habe es gemacht, habe meine Frau kennengelernt. Aber hätte ich sonst nie gemacht, weil ich halte das für statisch sehr schwierig. Und naja, auf jeden Fall ist dieses Never Ever auch wieder in der Wissenschaft begründet. Da nennt sich das Janusian Thinking, also nach diesem Janus, nach dem römischen Gott. Und es ist die Fähigkeit, zwei diametral entgegengesetzte Gedanken miteinander zu verbinden oder gleichzeitig für wahr zu halten. Und es gibt ganz viele schöne Beispiele. Zum Beispiel, wie kriegt man mehr Chips auf weniger Raum verkauft? Das ist sozusagen das Never Ever. Ne? Also wir machen die Packung kleiner und verkaufen mehr Chips, also mehr Crisps. Das ist der Grundgedanke hinter Pringles. Ne? Die sind stapelbar. Natürlich sind die dadurch auch stabiler, aber die Packung ist viel kleiner. Du kriegst viel mehr rein. Und dieses, ne, du kannst sogar sagen, wie kann man eine Führungskraft sein, indem man nicht mehr führt? Dann bist du irgendwann bei Servant Leadership, das gibt es ja schon. Und so gibt es halt ganz viele Beispiele, wo du selber so ein Paradoxon erzeugen kannst und dann sagen kannst, ja, okay, also das würden wir niemals tun. Ja, aber was wäre daran richtig? Warum eigentlich nicht? Und das ist so meine Lieblingsintervention, weil die sehr spielerisch ist und so eine maximale Durchschlagskraft hat.
Ja, hätte noch super viele Fragen. Also ich habe auch sehr viele, diese Beispiele fand ich super. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise vielleicht noch eine letzte. Also ich hatte auch immer so ein bisschen diese Freiräume, dass das auch super wichtig ist, weil bei uns ist halt, alle sind in Projekten, wenn du den natürlich 8 Stunden am Tag nur in Projekten bist, wie willst du da irgendwie neugierig sein?
Ja, ganz gute Frage. Auch eine gute Frage zum Schluss, weil ich habe gerade gestern das nochmal recherchiert. Es gibt ja diesen 20%-Mythos von Google, sodass die 20% ihrer Arbeitszeit zur freien Verfügung haben, um an Projekten weiterzudenken, die nicht zu deren Alltags- oder Arbeitsroutinen gehören. Und tatsächlich gibt es eine Aussage von der Marissa Meyer, die ja lange war bei Google, und die selber bezweifelt, dass es das jemals gegeben hat. Also bisher ist das ein ungeklärter Mythos, ob das wirklich so ist. Aber das ist das eine, das ist die Anekdote. Und das andere ist das Ergebnis dieser Arbeit, die ich da eben schon mal zitiert habe, mit dem Porsche und Weizmann und sowas. Wir haben den Dinge gebaut, also diese Interventionen, die so klein waren, dass die in ihre Arbeit integrieren konnten. Das heißt, natürlich haben die Teamleader, die einmal gelernt, wir hatten einen Tag Train the Trainer. Die haben eine Taktik pro Dimension gekriegt, passend zu, wie stark die Dimension in dem Team ausgeprägt ist. Und dieses Never Ever kannst du total leicht integrieren, weil du machst ja eh eine Ideensammlung. Aber hau das Brainstorming in die Tonne, das funktioniert nicht. Nimm Never Ever. Und dann hast du 3 Dinge, die machst du 5 Minuten lang und dann hast du schon in dem zweiten Schritt hast du garantiert genauso viele Ideen, obwohl alle sagen so, niemals. Und wir haben es, oh, wann war das? Vor 6 Wochen haben wir Hirschvogel Automation trainiert. Das ist eine KMU, wie heißen die, Hidden Champion in der Nähe von München. Und die haben sich das gewünscht, weil die hatten den Artikel im Harvard Business Manager gelesen, haben gesagt, Norton kommt jetzt. Und das mache ich mit dem Andreas Steine vom Zukunftsinstitut Workshop GmbH zusammen, weil wir eben auch diesen Sitz haben bei Merck gemeinsam. Und wir haben genau das mit denen gemacht. Wir haben das denen beigebracht. Das beizubringen dauert auch nur 10 Minuten. Dann probieren die es aus, 10 Minuten, dann machst du eine Reflexion, dann haben die das drin. Und schon während die das gemacht haben, ich sage, wieso verkaufen wir eigentlich nicht über eBay? Ich habe gesehen, wie viele Leute unsere Produkte secondhand über eBay verkaufen, weil die so lange halten. Und dann war der Entwicklungschef dabei und er sagte, warum eigentlich nicht? Und das zeigt, dass diese Taktiken, die wir da entwickelt haben, die sind nicht nur aufgrund ihrer wissenschaftlichen Fundierung sicher in der Vorhersage, das funktioniert. Das ist nicht irgendwie ein Marketing-Gag, dieses Warum eigentlich nicht, sondern es bringt Ergebnisse empirisch gesehen. Zweitens, sie sind so klein, du musst ja nur etwas, was du hast, was nicht funktioniert, austauschen mit etwas, was Neugier erzeugt. Und das Dritte ist, es wird so, man sagt es mal, ist ein Second Nature. Also es wird so, denn die neue Routine, wenn du das nur für 3, vielleicht 6 Monate, je nachdem, wie oft du es machst, über diese Phase gesehen, beibehältst. Weil das zeigt ja die Gewohnheitsforschung. Wenn du eine neue Routine beibehältst, die friktionslos ist, die Erfolg zeigt, dann gewöhnst du dich auch in einem absehbaren Zeitraum statistisch gesehen um. Und das ist der große Nutzen der Neugier, dass man sie aktiv trainieren kann. Es ist keine stabile Persönlichkeitseigenschaft, zum Glück. Weil das heißt, wir können jeden Tag, zu jedem Zeitpunkt, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitender, an dieser Schraube drehen.
Das sind doch echt auch super schöne abschließende Worte. Ja, dann vielen Dank. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat auch viel neue kleine Anekdoten, die ich vielleicht noch gar nicht so kannte, mit Pepsi zum Beispiel, fand ich ja. Das spannend. Und versuche vielleicht auch mal ein paar Sachen umzusetzen bei uns im Unternehmen. Und genau, dann, Rusko, willst du noch was sagen am Ende? Nee, das ist im Kopf. Ja, dann vielen Dank, dass du in unserem Podcast war. Und,
sehr gerne.
Und dann noch eine, jetzt ist sehr warm, eine hoffentlich schöne Woche noch.
Dankeschön, die wünsche ich euch auch. Vielen Dank.